Es gibt kein Leben abseits der Bühne. Die Bühne ist in meinem Kopf. Diesen Satz sagt Maria Callas, gespielt von Angelina Jolie, im neuen Kinofilm Maria. Der chilenische Regisseur Pablo Larraín schildert darin die letzte Lebenswoche der großen Operndiva im September 1977, beziehungsweise das, was sich in seiner Vorstellung damals zugetragen haben könnte. Die Karriere der Sängerin ist vorbei, ihre Stimme lässt sie im Stich. Ihr ganzes Leben hat sie für die Musik gelebt. Jetzt taumelt sie durch den Tag und schluckt Tabletten, die Halluzinationen verursachen. Dank ihnen kann sie sich wieder als die Callas fühlen, die größte Opernsängerin der Geschichte. Was an dieser Sängerin eigentlich so besonders war, darüber sprechen Willi Sinkowitsch und ich in dieser Folge von Klassik für Taktlose. Wir haben die Folge im Dezember 2023 anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas aufgenommen und möchten sie Ihnen hier gerne noch einmal präsentieren.
Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Eine Sache habe ich ja als Kulturredakteurin im Feuilleton der Presse sehr bald gelernt. Wenn eine Person wirklich, wirklich berühmt ist und zu den Besten ihres Fachs zählt, dann erkennt man das auch daran, dass ihr Vorname weggenommen und nur durch einen Artikel ersetzt wird. Eine Persönlichkeit, die eigentlich fast nur noch auf diese Art genannt wird, ist die Callas.
Gar keine Frage, liebe Katrin, die Callas war die Callas und es ist kaum jemand davor, kaum jemand danach in der aufgenommenen Operngeschichte, sagen wir mal so, der das so einzigartig auf sich bezogen hätte, dieses Epitheton, das du gerade genannt hast, das die wie die Callas. Also natürlich kann man sagen, die Ludwig für die Christa Ludwig, aber da sagt man zwischendurch auch Christa Ludwig, aber die Callas, da hast du völlig recht, ist die Callas. Sie hat Maria geheißen, aber...
Genau, sie hatte einen Vornamen, nur war es halt wurscht.
Gebraucht keiner, ja.
Maria Callas, eine legendäre Opernsängerin, 1923 in New York geboren. Sie wäre jetzt also am 2. Dezember genau genommen 100 Jahre alt. Mhm. Sie ist 1977 schon mit nur 53 Jahren gestorben. Und oft hört man, dass niemand es geschafft hat, danach in ihre Fußstapfen zu treten. Ob das wirklich stimmt und warum eigentlich und was an Maria Callas so besonders war, wie sie das Bild einer Operndiva geprägt hat, darüber wollen wir heute sprechen. Lieber Willi, was ist denn deiner Meinung nach das Wichtigste, was man über die Callas wissen muss?
Man muss wissen, dass das die Callas war, wie wir schon festgestellt haben. Und warum war sie die Callas? Weil eine einzigartige, ich sage jetzt nicht Stimme, darüber können wir noch reden, eine einzigartige Stimmbeherrscherin. Sie war eine der ganz wenigen Sängerinnen, die es gegeben hat, zumindest in der aufgenommenen Zeit, also in der Zeit, seit Aufnahmen gemacht werden, die es geschafft hat, in allen Stimmgattungen, von lyrisch, Koloratur, leichte, komödiantische Koloraturrolle bis zur schwersten dramatischen Partie, in all diesen Stimmgattungen vollkommen zu realisieren und wirklich vollkommene, alles abdeckende Charakterporträts zu singen und offenkundig auch zu spielen.
Also eine Universalsängerin, die in jedem einzelnen Fach perfekt war.
Absolut, ja, ja. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht die Stimme. Die Stimme für sich ist gar kein Ereignis. Sie hat doch immer gesagt, sie spielt nicht auf einer Stradivari, aber sie beherrscht das Instrument wie Paganini.
Wollen wir uns da gleich was anhören?
Thank you. Castadiva aus Bellinis Norma, die Lebensrolle der Callas aus verschiedensten Gründen, können wir dann noch drüber reden. Ein typisches Beispiel für echten Belcanto, für echten Schöngesang der Frühromantik. Eine endlose, schier endlose Phrase, die wirklich niemand jemals vor der Callas und nach der Callas in der Zeit der Opernaufnahmen je so gesungen hat. Also das ist schon wirklich einzigartig und wir können versuchen zu analysieren, was da so einzigartig ist dran. Aber ich glaube, wenn man es nur so hört, dann muss einen das irgendwie berühren, denke ich mir.
Ich muss sagen, dass ich dieses Stück oder diese Arie tatsächlich gehört habe vor kurzem. Ich habe nämlich schon reinschauen dürfen in einen Film, der jetzt anlässlich des 100. Geburtstags von Maria Callas wieder ins Kino kommt. Es ist eine Konzertaufnahme von einem Konzert in Paris 1958. Das wird jetzt in restaurierter Form noch einmal ins Kino gebracht. Und ich habe mir das angeschaut, damit beginnt dieses Konzert. Und selbst ich als Laien habe da eigentlich sofort erkannt, so wow.
Ja,
wer kann so singen?
Ja, eben, es ist eigentlich ungeheuer. Und ich glaube auch das, was wir vorher gesagt haben, hört man da schon, die Stimme für sich genommen ist nicht so. Es gibt ja Stimmen, es gibt ja Sängerinnen und Sänger, die einfach so schöne Stimmen haben, dass man ihnen zuhört, egal wie sie singen. Aber bei ihr ist es das wie gesungen, das auf eine Perfektionsebene gehoben worden ist, die zu dieser Zeit niemand erreicht hat. Es war ja so, dass das ist das eine große Phänomen Callas, warum sie die Callas ist. Sie hat diese Musik zurückgebracht ins Opernrepertoire. Man konnte das schlicht und einfach nicht besetzen. Also der große Dirigent Arturo Toscanini in seiner Zeit als Chef der Mailänder Scala wollte immer Bellinis Norma wieder beleben, die viele Jahre nicht gespielt worden ist. Und er ist vor der Generalprobe quasi gescheitert, weil die Sänger, allen voran die Titelheldin, das nicht bewältigt haben, was die Callas dann wieder hereingebracht hat. Die absolute Perfektion des Singens. Also das ist zuerst einmal eine technische Frage.
Und offenbar auch eine unglaubliche Kontrolle über die eigene Stimme. Also es gibt, das hat mich total berührt, es gibt in dieser Arie, sagt man Arie?
Ja, das ist eine Arie.
Es gibt in dieser Arie einige Stellen, wo es auf einmal die Stimme ganz leise wird, fast wegbricht, also auf ein Minimum zurückgenommen wird, aber sie bricht nie weg. Mhm, sie ist immer da, auch wenn sie noch so zart ist und dann schwillt sie wieder an und ist wieder da. Man denkt sich, wann atmet diese Person?
Ja, ja. Also erstens einmal, es ist eine technische Frage des Atemholens und des auf dem Atem Singens. Die Stimme sitzt, wird transportiert mit dem Atem. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Bewusstsein, wie sich eine so schier endlose Melodie, eine solche Phrase aufbaut, wo die ihren Höhepunkt erreicht und wie sie dann wieder abschwillt und unter Umständen in Pianissimo-Regionen zurückgenommen wird, die man kaum noch hören kann. Aber wie du sagst, die Stimme reißt nicht ab. Das ist die absolute Kunst des Phrasierens. Und jetzt ist das eine, ist das dramaturgische Begreifen des Aufbaus und Wiederabbaus einer solchen melodischen Architektur, nennen wir es jetzt einmal so. Also ich steuere einen Höhepunkt an. Es ist ja wie beim Sprechen. Das ist Rhetorik, das ist musikalische Rhetorik. Die Phrase erzählt eine Geschichte, die einen Höhepunkt hat und dann wieder abbaut. Und es ist eines, das zu begreifen und diesen Höhepunkt anzusteuern, richtig. Nur die Sensation ist das, was zwischendrin ist, wenn wir schon bei Rhetorik sind. Jeder Teil dieser Phrase, jede Teilphrase hat ihren eigenen Charakter, hat ihre eigene Rhythmik. Und apropos Rhythmik, das Wichtigste ist ja, dass der Rhythmus innerhalb dieser Phrasen stimmt. Das große Problem bei vielen Sängerinnen und Sängern, die versuchen, sich diesem Belcanto-Repertoire zu nähern, sie sind rhythmisch ungenau. Und jetzt kann man sagen, also gut, wenn eine Passage so ganz langsam gesungen wird, ja, wie soll man denn dann jetzt kleinteilige Rhythmen? Wenn man der Callas zuhört, sieht man, dass das geht und hört man, dass das geht. Und nicht nur, dass es geht, sondern dass es ungeheuer wichtig ist für die Rhythmisierung des Gesamten im Großen. Also das ist wichtig und das gehört alles zur Dramaturgie. Und das hat sie beherrscht, wie niemand davor. Und sie hat daher auch durch diese Glanzleistungen, die sie in diesem Belcanto-Repertoire erbracht hat, Bellini, Donizetti, zum Teil auch Rossini, Dinge zurückgebracht, die jahrzehntelang, fast ein Jahrhundert lang völlig verschüttet waren, weil man es einfach nicht konnte. Und alles, was wir heute kennen an bedeutenden Belcanto-Sängerinnen, die es ja heute wieder gibt, zweifellos, das sind alles Kinder und Kindeskinder der Maria Callas, der Callas.
Die Callas. Sprechen wir doch gleich mal über ihr Leben. Sie wurde als Tochter griechischer Einwanderer in New York geboren, allerdings nicht als Maria Callas, sondern als Maria Kalogeropoulou, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das war wohl auch der Grund, warum ihr Vater dann den Namen in Callas geändert hat, damit die Amerikaner ihn leichter aussprechen können. Als sie ein Teenager war, haben sich ihre Eltern getrennt und sie ist mit der Mutter zurückgegangen nach Griechenland. Mhm. Mit 14 wurde sie am Konservatorium in Athen aufgenommen, allerdings auch nur, weil die Mutter sie am Papier 2 Jahre älter gemacht hat.
Was nicht schwer war, weil sie war ein ziemlich kräftig gebautes Kind, sehr dick. Also die haben auch gesagt, dort um Gottes Willen, die wir auf die Bühne gehen, das geht ja überhaupt nicht, weil die Callas war an sich dick und hatte noch dazu dicke Brillen, weil sie extrem kurzsichtig war.
Das ist lustig. Dann hat sie da auch eine totale Wandlung vollzogen, weil später ist sie ja der Inbegriff der Operndiva und sieht aus wie ein Filmstar.
Absolut gärtenschlank, hat ein Divenaussehen auch kreiert. Das, also eine Diva musste ausschauen wie die Callas, aber natürlich erst, nachdem sie ein Drittel ihres Gewichts verloren hatte. Die Kurzsichtigkeit hat sie übrigens nie verloren. Ich kann mich gut erinnern an einen Dialog, den ich noch mit dem mächtigen Pariser Künstlermanager Michel Glotz gehabt habe. Und der hat mir gesagt, die Callas hat in ihrem ganzen Leben von der Bühne aus keinen Dirigenten gesehen.
Vielleicht war es besser so.
Ja, es gab ja lustige Dialoge zwischen ihr und den, sie hat ja mit den allergrößten Dirigenten gearbeitet natürlich. Und zwischen
aber sie hat
ihr,
nicht hingeschaut.
Sie hat vielleicht hingeschaut, aber sie hat ihn nicht gesehen. Nicht? Und da war natürlich dann wichtig, da haben wir dann sicher noch das eine oder andere Beispiel, dass sie mit allerersten Dirigenten zusammengearbeitet hat, die überhaupt kein Problem gehabt haben. Sie hat einmal Karajan gefragt, wie haben sie das gemacht, wie ich doch die Lucia-Arie, also Lucia di Lammermoor von Donizetti, die große Arie, begonnen habe mit dem Rücken zu ihnen, weil sie war ja auch eine begnadete Darstellerin und wenn man eben sie nur von hinten sehen durfte, dramaturgisch, dann hat man sie nur von hinten gesehen. Und er hat gesagt, ja, ich habe nur immer geschaut, wann sich die Schultern leicht bewegen, da habe ich gewusst, jetzt atmen sie ein.
Also hat sie eigentlich den Takt vorgegeben.
Absolut. Naja, das ist ja die Kunst eines großen Dirigenten. Wie gesagt, da hören wir dann sicher noch Beispiele, dass er mit dem Gesang einer solchen Künstlerin mitgehen kann. Und das, was wir jetzt in Casta Diva von Bellini, aus dieser Norma-Arie da auch gehört haben, ist ja, sie gibt mit ihrem Gesang, mit ihrem Atem, gibt sie das Tempo und vor allem die Tempo-Nuancen vor.
Und was ich mich dann frage, meine Frage an dich, sie hat dann am Konservatorium Gesang studiert. Diese ganze Perfektion, die ihre Stimme und ihren Gesang ausgemacht hat, war das alles das Ergebnis von langem Training oder war das einfach ein gottgegebenes Talent?
Nein. Also das gottgegebene Talent war ihr eminenter Fleiß. Das hat ihre langjährige Begleiterin, ihre Lehrerin, die ja bis zum Schluss, die sie immer angerufen hat, wenn irgendwas war mit der Stimme, also die hat mit ihr gearbeitet, das war Elvira de Hidalgo, die hat gesagt, die Callas war die Erste, die da war, die Letzte, die weggegangen ist am Konservatorium, die noch 2 Stunden weiter geübt hat, die Dinge, die besprochen worden sind, wenn die anderen schon zu Hause waren. Und die am nächsten Tag gekommen ist und alles, was man gesagt hat, perfekt umgesetzt hatte.
Also unglaublich diszipliniert.
Ungeheuer diszipliniert.
Und damit hat sie auch eine sehr schnelle Karriere begonnen.
Ja, sie hat ihr gesamtes Repertoire eigentlich von Anfang an gesungen. Und der Witz ist, wenn wir heute lernen, du musst anfangen mit leichten Dingen und die Stimme wird immer schwerer. Die Callas hat in ihren allerersten Jahren die Brünnhilde im Ring des Nibelungen gesungen, also vor allem in der Walküre. Sie hat die Isolde gesungen, sie hat die Kundry im Parsifal gesungen, sie hat die Martha im Tiefland von D'Albert, das ist so eine nachwagnerische Oper, gesungen. Also das schwerste Repertoire. Und von dort aus hat sie sich dann zu dieser Leichtigkeit durchgearbeitet, die es erfordert, wenn man eine solche Belcanto-Arie phrasieren möchte. Wie du sagst, sie nimmt die Stimme ins äußerste Pianissimo zurück. Ja bitte, von welcher Wagner-Sängerin heute wollen wir so etwas verlangen? Die lachen uns aus, wenn wir sagen, soll die nur einmal singen. Sie konnte das von Anfang an und das hat sie auch nie verloren. Dadurch war der Verschleiß der Stimme natürlich schnell erreicht, obwohl so schnell war es ja dann auch wieder nicht, weil sie hat ja von Ende der 40er Jahre bis Anfang der 60er Jahre gesungen. Das ist eine verhältnismäßig kurze Frist, aber so kurz ist es auch wieder nicht. Und sie hat ja das ganze Repertoire, wie gesagt, dann letztlich auch oder einen breiten Teil des Repertoires letztlich auch im Plattenstudio verewigt. Und viele von diesen Interpretationen sind bis heute in ihrer Vollkommenheit des technischen Vermögens und des Erfüllens der psychologischen Anforderungen einer Partie nicht erreicht worden wieder.
Wenn man sich jetzt eine Aufnahme anhören will, um die Callas zu erfassen in all ihrer Großartigkeit, was sollte man wählen?
Also das wird nicht reichen, weil wie gesagt, sie hat in den unterschiedlichsten Stilarten brilliert. Ich würde sagen, wenn man erfassen möchte, was diese Frau auf der Bühne für ein Vulkan gewesen sein muss, offensichtlich, und wie sie auf kürzestem Raum die unterschiedlichsten Emotionen in der Stimme transportieren konnte, also eine Stimmschauspielerin, dann hören wir doch jenen Moment des Mittelaktes von Tosca, von Puccini, wo die Tosca zum Messer greift, das auf dem Tisch liegt fürs Abendessen und den Polizeipräsidenten ersticht, der auf sie zugeht und sagt, jetzt bist du endlich mein. Und in dem Moment ersticht sie ihn. Daher hast du den Kuss der Tosca, sagt sie. Das mit einem kongenialen Partner, Tito Gobbi, und dann zum Dirigenten sage ich dann auch noch was. Da hört man die Attacke, da hört man, wie er taumelt, da hört man, wie sie hasserfüllt sagt, stirb endlich. Und wie sie dann so mit einem leichten Schauer sagt, jetzt ist er tot. Und dann bricht die Musik zusammen und nachdem das Capia wirklich diesen letzten Röchler absolviert hat, schaut sie ihn an und er war der mächtige Polizeipräsident Roms und sagt, vor dem da hat ganz Rom gezittert.
Thank you. davanti a lui tremava tutta Roma.
Ich glaube, das ist die ideale Hörspielumsetzung einer der dramatischsten Opernszenen, die je komponiert worden sind. Der Tod des Scarpia oder die Ermordung des Scarpia durch Tosca in Tosca von Puccini. Tito Gobbi war der Scarpia, Maria Callas die Tosca, am Dirigentenpult Victor de Sabata, einer, der heute kaum mehr bekannt ist. Das war einer der großen Gegenspieler in Italien von Arturo Toscanini, dessen Namen man vielleicht noch kennt. De Sabata, einer der größten Dirigenten aller Zeiten, war ein wirklicher Pultdiktator, der mit dem Orchester so viel konnte wie die Callas mit ihrer Stimme. Und jetzt kommen wir, Callas Erfolgsrezept Teil 2. Das war das sich vollkommen unterordnen einem Konzept.
Das heißt, sie hatte keine Allüren, sie musste nicht im Vordergrund stehen und alles musste sich nicht nach ihr richten?
Im Vordergrund stand das Rollenporträt und die Eingliederung dieses Rollenporträts ins große Ganze. So wie sie kleinste rhythmische Passagen genau in den großen melodischen Verlauf integriert hat, hat sie ihr Rollenporträt, das hundertprozentig sein musste, ins Ganze, wir würden heute sagen, in die Inszenierung. Die Inszenierung hat sich bei diesen Leuten von selber ergeben. Weil das, was wir jetzt gehört haben, das spielt sich ja von selber, wenn man es realistisch macht. Das müssen nur gute Darsteller sein. Wichtig ist die musikalische Inszenierung. Und die macht der Dirigent. Daher war es wichtig, dass diese Künstlerin immer mit erstklassigen Dirigenten oder oft, so oft wie möglich, mit erstklassigen Dirigenten zusammengearbeitet hat. Und Victor de Sabata war einer der erstklassigsten. Und er hat sie eine halbe Stunde lang diesen letzten Satz wiederholen lassen. Avanti a lui, tremava tutta Roma. Vor dem da zitterte einst ganz Rom. Das ist ganz einfach, denkt man sich. Sie hat eine halbe Stunde das immer wiederholen müssen, bis es so war, wie de Sabata gesagt hat, dass es sein muss.
Zeigt auch, wie diszipliniert sie ungeheuer, in ihrer Arbeit war.
Ungeheuer. Den Tito Gobbi zum Beispiel, also der hatte das erste Aktfinale, der musste das wahrscheinlich, dieses Tedeum, das den ersten Akt der Tosca schließt, musste der 30 Mal singen.
Aber willst du damit sagen, dass sie sich nicht auch in ihrer Person als Star wahrgenommen hat, als singuläre Erscheinung? Weil eine Sache, die man auch merkt, zum Beispiel in diesem Videomitschnitt, den ich mir angeschaut habe, sie kommt da auf die Bühne in einem roten Abendkleid. Mhm. Sie ist dramatisch geschminkt, mit schweren Klunkern behangen. Ja. Ihre Gestik, ihr Augenspiel ist total mysteriös und dramatisch. Also natürlich das Publikum komplett in ihrem Bann. Es weint, es bricht in Jubelstürme aus. Ja. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, in jedem einzelnen Film, in jeder einzelnen Serie, wo ein typischer Opernmoment gezeichnet wird, ein stereotyper Opernmoment, der muss sich doch auf diese Operndiva in irgendeiner Form zurückbeziehen. Also das war wohl genau davon inspiriert. Hat die Callas das Bild der Operndiva erfunden?
Erfunden nicht, aber entscheidend mitgeprägt. Dabei muss man sagen, wir haben von der Callas als Darstellerin ein einziges Dokument. Das haben wir allerdings gleich zweimal. Das ist der zweite Akt der Tosca, wo wir jetzt gerade den Ausschnitt gehört haben. Ja. Das ist in Paris bei dem von dir erwähnten, jetzt restaurierten Gala-Konzert aufgenommen worden. Da war der zweite Teil, eben der zweite Akt der Tosca, szenisch. Und das wurde dann in London auch noch einmal aufgezeichnet bei einer Gala-Vorstellung.
Mehr Opernmomente sind nicht festgehalten.
Nein, es gibt kleine Fragmente, wo man sie als Medea sieht oder in irgendwelchen Rollen, aber es gibt kein einziges komplettes Opernvideo mit der Callas. Es gibt nur diese absolut genial gemachten Tonaufnahmen. Und da muss man jetzt noch was dazu sagen. Wie gesagt, es ist wie ein Hörspiel. Die haben sich damals vor allem angefeuert, auch von diesem schon genannten Victor de Sabata, mit dem Produzenten von EMI oder His Master's Voice, Walter Legge, so der nachmalige Ehemann von Elisabeth Schwarzkopf, einer anderen großen Diva, allerdings nur in einem Fach. Die haben sich vorgenommen, perfekte Opernaufnahmen zu machen. Im Falle der Tosca von 1953 ist ihnen das auch wirklich gelungen, weil sie haben versucht, eben ein Hörspiel daraus zu machen. Man braucht da keine Bühne, man sieht das vor sich, was da passiert. Und da mussten die allergrößten Darsteller natürlich diszipliniert nach der Pfeife des Regisseurs, der in dem Fall der Tonregisseur, nämlich der Dirigent, war, tanzen.
Also auch die Callas.
Auch die Callas, selbstverständlich. Und die Callas war die Callas, ja, weil sie natürlich, wenn sie das richtig erkannt hat, das hundertprozentig realisiert hat. Und der Tito Gobbi-Detto.
Also in ihren Ansprüchen, in ihrem Gebaren, im Umgang mit ihr, war sie keine komplizierte Diva?
Ich glaube überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube überhaupt nicht. Sie war sicher Wachs in den Händen von großen Dirigenten und großen Regisseuren. Sie hat ja dann viel mit Visconti gearbeitet, weil sie sich komplett unterordnen konnte einem Konzept. Und wenn man ihr gesagt hat, die Rolle musst du so und so anlegen, weil da ist das so und so und so und so, dann hat sie es auch anders gesungen. Und sie konnte es auch. Sie konnte es quasi auch von hinten nach vorn, wenn man ihr erklärt hat, das muss jetzt so sein, weil. In dem Moment, aber das ist ja immer bei den Allergrößten. Die Allergrößten sind ganz einfach, wenn man sie in Ruhe arbeiten lässt und wenn man sie überzeugen kann, dass sie ihre Größe in den Dienst einer großen Sache stellen sollen. Dann machen die das sofort. Keiner ist kompliziert, wenn er wirklich groß ist.
Das heißt, du sagst, sie war professionell bei der Arbeit, sie war diszipliniert, sie konnte alle Register des Soprans beherrschen. Sie war eine gute Schauspielerin, sagst du auch. Was konnte sie denn nicht? Gibt es irgendwas, wo sie gescheitert ist?
Ja, sie ist immer wieder gescheitert, aber eigentlich mehr an den Ansprüchen, die die Boulevardpresse an sie gestellt hat. Sie hat immer wieder, meist aus künstlerischen Gründen, mit Intendanten gestritten. Sowohl mit dem Intendanten der Meilen der Scala, als auch dann legendär mit dem Intendanten der Metropolitan Opera, der übrigens ein Wiener war, Rudolf Bing, wo dann das Headline war, der Bing hat die Callas gefeiert. Ja. Also es war eher so, dass sie gesagt hat, unter diesen Umständen singe ich hier nicht. Und sie hat dann in Dallas gesungen.
Also
und ganz Amerika hat hingeschaut. Natürlich, und ganz Amerika hat hingeschaut und Dallas hatte die Callas und New York hatte sie nicht.
Dallas hatte die Callas.
Ja, ja.
Jede Stadt, die sich darauf reimt, hat sich angestellt. Meilen der Scala hast du erwähnt, da hat sie ihre größten Erfolge gefeiert. Sie ist dann
nicht von Anfang an im Übrigen, muss man sagen.
Ah,
ja, nein,
ja,
nein, das ist ganz interessant. Also die Callas hat sich langsam durchgesetzt. Es gab eine italienische Sopranistin, die hieß Renata Tebaldi. Eine, apropos, eine der schönsten Stimmen dieser Zeit.
Ah, aber lass mich raten, nicht so beherrscht.
Beherrscht war sie schon, aber nicht, sagen wir jetzt, nicht so vielseitig und nicht so fähig, dieser Stimme jede erdenkliche dramatische oder dramaturgische Farbe abzuverlangen. Das war nicht. Sie hat vor allem einmal sehr schön gesungen. War das absolute Idol der Mailänder Musikfreunde und hatte eines Tages die Aida abgesagt. Und da sprang die Callas ein. Und jetzt müsste man meinen, es muss ein Sensationserfolg gewesen sein. War es überhaupt nicht. Hatte einen Achtungserfolg, ist eingesprungen, fein. Es hat gedauert bis Anfang der 50er Jahre. Und ab dann war die Callas die Besetzung für den 7. Dezember. Jeglichen 7. Dezember eröffnet die Scala mit einer Gala-Premiere ihre neue Saison. Und das war dann ein Abonnement der Callas.
Da war sie und Fixstarterin.
Da war sie Fixstarterin und die Tebaldi ist dann tatsächlich in die USA ausgewandert, mehr oder weniger, und war die große Sängerin der Metropolitan Opera und hat bei der Konkurrenzfirma, nämlich bei Decca, ihre großen Plattenaufnahmen gemacht. Und es war ein großer Krieg zwischen den Opernfreunden, die gesagt haben, ja, aber die Stimme der Tebaldi ist doch viel schöner. Stimmt. Und denen war halt diese Wahrhaftigkeit, die die Callas noch hereingebracht hat, wurscht. Also es gab schon auch immer Gegenstimme, wenn du sagst, was ist ihr denn nicht gelungen? Also es gab Leute, die sagen, ja, das ist mir zu intensiv, was die da macht, diese Frau.
Okay, aber sie ist diejenige, die in Erinnerung geblieben ist. Hat das auch damit zu tun, dass sie ja ab Anfang der 50er Jahre gefeiert worden ist wie ein Filmstar? Da hat sie sich ja auch suggeriert, sie hat der Öffentlichkeit auch entsprechende Bilder geliefert und Skandale.
Ja, auch immer Skandale, wobei natürlich die Skandale waren in Wirklichkeit ganz nebensächlich. Also wenn wir uns hier beschäftigen, was ist das Phänomen Callas, dann ist es sicher nicht, dass sie Skandale geliefert hat. Natürlich hat sie Skandale geliefert. Zum Beispiel, sie hat an sich selbst einen immensen Perfektionsanspruch gestellt. Und eines Tages hat sie nach dem ersten Akt einer Aufführung von Norma in Rom, obwohl der Staatspräsident dort war, der italienische, gesagt, nein, ich kann nicht weiter singen. Ich bin heiser und ist abgegangen und die Vorstellung wurde abgesagt. Das hat Megaskandal gemacht. alle Zeitungen waren voll und das ist die Frau, die den Staatspräsidenten sitzen lässt und so weiter. Ja, sie hat dann immer gesagt, ja, was hätte ich tun sollen? Hätte ich heiser auf die Bühne gehen sollen? Also es ging nicht. Wie weit was stimmt, kann man nie sagen. Ich glaube nicht von ihrer ganzen Verfasstheit, dass sie aus Kapriziosität, als ein Capriccio auf eine solche Vorstellung verzichtet hat oder eine solche Vorstellung in der Mitte abgebrochen hat. Das glaube ich eigentlich nicht. Tatsächlich war es dann so, dass wir ihre auch heute viel überbewertete, fanatische Liebesbeziehung mit dem griechischen Reeder Aristoteles Onassis, da war ihre Karriere schon im Absterben, ganz einfach, weil sie eine Kerze war, die an beiden Enden gebrannt hat und ihre Stimme wirklich verschlissen hat. Und da war halt Anfang der 60er Jahre dann irgendwann einmal ein Punkt erreicht, wo sie dann gesagt hat, sie geht nicht mehr auf die Bühne. Parallel dazu war diese Sache mit Onassis. Parallel dazu waren dann wieder die Skandalgeschichten, dass Onassis sie hat sitzen lassen, weil er die Jackie Kennedy dann geheiratet hat. Er ist dann wieder reumütig zu ihr zurückgekehrt, aber das war dann schon in einer Zeit, wo die Callas einfach nicht mehr aufgetreten ist.
Davor war sie 1956 noch einmal, und zwar genau einmal in Wien. Ihr einziges Gastspiel hat sie da gegeben. Mhm. Was ist denn davon bekannt?
Ja, das ist sehr interessant. Das ist eine interessante Geschichte. Im Zuge der Plattenaufnahmen mit Walter Legge, die wir schon erwähnt haben, war im Zuge auch der Wiederbelebung des Belcanto eine Aufnahme von Lucia di Lammermoor geplant, mit dem ganz bedeutenden Maestro Tullio Serafin am Dirigentenpult, dem die Callas wahnsinnig viel stilistisch verdankt hat, der gesagt hat, so und so und so und so muss es gehen. Also es war neben Elvira de Hidalgo wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen in ihrer künstlerischen Karriere. Also Tullio Serafin hat diese Aufnahme für EMI gemacht. Lucia di Lammermoor war dann eine Weltsensation, dass dieses Stück, wie gesagt, sie hat ja das Belcanto-Repertoire eigentlich zurückgebracht, auch über die Schall. Platte. Und Walter Legge war sehr, sehr gut befreundet mit Herbert von Karajan und hat Karajan Teile dieser Aufnahme schon geschickt, bevor die noch geschnitten war. Also Karajan hat das gehört, hat sofort, war damals der erste Dirigent der Mailänder Scala und hat sofort gesagt, gut, das produziere ich, mit dem gehe ich auf Tournee. Und hat dann eine eigene Produktion von Lucia di Lammermoor gemacht. Und diese Produktion, die an der Scala schon ein Riesenerfolg war, ist getourt durch Europa. Und war unter anderem in Berlin, wo es dann Gottlob auch eine Aufnahme gibt, und in Wien. Und das war, da waren drei Aufführungen an der Wiener Oper. Und das waren die Aufführungen, die dafür verantwortlich waren, dass Karajan danach Operndirektor in Wien geworden ist. Weil alle gesagt haben, diesen Mann müssen wir halten. Sie haben gedacht, dass sie damit natürlich auch die Callas kriegen. Und die erste Premiere, erste große Premiere, Puccini-Premiere, die Karajan dirigiert hat, galt der Tosca. Übrigens der Inszenierung von Margarita Wallmann, die wir immer noch im Repertoire haben, die wirklich ausschaut wie Tosca, Gott sei Dank. Und da sollte die Callas singen. Dann war aber Karajan natürlich Operndirektor in Wien und musste auch aufs Geld schauen. Und dann war ihm die Gage einfach zu hoch. Und wer kam? Renata Tebaldi.
Die große Konkurrentin. Wie die Lucia di Lammermoor in Berlin geklungen hat, das können wir aber hören.
Das können wir hören. Da können wir auch eines hören. Wir haben schon so viel geredet über das Miteinander, über das große Ganze. Hören wir einen Moment aus Lucia di Lammermoor, wo gar nicht die Callas allein führend ist, sondern das größte Ensemble, eines der ganz großen Ensembles, die je komponiert worden sind, das Sextett. Ist eine große melodische Szene, wo aber auch der Chor mitsingt und sechs Solisten, wo die Callas zwischendurch immer wieder führend beteiligt ist. Und da kann man jetzt, ich werde es vorher schon ansagen, sozusagen die Inhaltsangabe dieser Musik geben, damit man beim Mithören schon überlegt, warum ist es so großartig? Also, das beginnt mit zwei Herren, dem Rolando Panerai und Giuseppe Di Stefano, dem Bariton und dem Tenor. Di Stefano war für die Callas einer der ganz wichtigen Tenorpartner. Und die singen. Und die singen, sagen wir jetzt, sehr intensiv, sehr ausdrucksstark, nicht besonders schön. Und sie singen beide relativ unrhythmisch. Wir haben schon gesprochen von dem, sie singen halt. Das merkt man gar nicht so, das findet man auch gar nicht als Mangel, weil das ist schon toll, was die da machen. Und dann setzt die Callas ein. Und plötzlich hören wir, wie man eine Stimme diszipliniert auf dem Atem führen kann und auch rhythmisch genau dort immer die Wechsel sind, wo sie sind. Und dann tritt noch was ein. wenn dann alle zusammen sind, am Schluss übernimmt eigentlich das Orchester, vor allem die Violinen, die melodische Führung. Und jetzt kommt wieder die Partnerschaft mit einem genialen Dirigenten. Die Callas steigt ein, reißt dieses Ensemble melodisch wirklich in die Höhe. Man merkt also die architektonische Gewalt, die wir schon gehört haben im Bellinis Norma. Sie reißt dieses Ensemble melodisch wirklich in die Höhe und dann von unten kommt der Karajan und hebt unter sozusagen und er bringt das Ganze auf eine ungeheure orchestrale Ebene und das Ganze dann zum guten Ende. Und da haben wir das, was die Callas exekutiert, in der Castativa, in der Norma, haben wir da auf eine große Opernszene mit dem ganzen Chor und dem ganzen Ensemble und dem Orchester ausgedehnt. Und das ist natürlich etwas, wo das Publikum sich dann mitschwemmen hat lassen. Und es wurde in Berlin damals so lange applaudiert, dass dieses Ensemble wiederholt werden musste.
Al momento che tramonta la branda il corso del suo duolo, il suo spavento, sol la prova d'un sorso a quel rosa della vita e la storia.
Das war Mitte der 1950er Jahre in Berlin. 10 Jahre später, also 1965, hat sie in London ihren letzten Opernauftritt gehabt mit Tosca. Mhm. Danach ist es total still oder vergleichsweise still um sie geworden. Ja. Sie hat noch ein bisschen unterrichtet. Sie hat, glaube ich, ein Comeback versucht mit einer Tournee.
Mit Giuseppe Di Stefano, den wir jetzt auch gerade gehört haben.
Aber es hat nicht mehr funktioniert. Das war vorbei.
Nein, es ging nicht. Die Stimme war, sie war ausgebrannt künstlerisch. Das muss man einfach sagen. Das hat sie selber auch gewusst. Sie hat immer noch mit ihrer Lehrerin De Hidalgo korrespondiert, aber es war dann einfach nicht mehr zu machen. Ich weiß noch, dass der damalige Wiener Operndirektor Egon Seefellner versucht hat, die Callas pantomimisch auf die Staatsopernbühne zurückzuholen. Sie sollte die Potiphar, also Potiphars Weib, in der Josefslegende von Richard Strauss gestalten, ein Ballett eigentlich, wo es eine pantomimische Rolle gibt. Das ist aber dann leider schief gegangen.
Das wäre schräg, sie nur sehen, aber nicht hören.
Ja, ja, aber wie gesagt, sie war ja eine gigantische Darstellerin. Aber das wollte sie dann offenbar doch nicht. Es ist jedenfalls nicht zustande gekommen. Dafür kam trotzdem die Produktion der Josefslegende von John Neumeier. Und der hat dann diese pantomimische Rolle mit einer der großen Tanzrollen in diesem Stück zusammengefasst und für die legendäre Ballerina Judith Jamison eine irrwitzige neue Choreografie für diese Josefslegende erarbeitet. Das habe ich dann rauf und runter gesehen, leider nicht mehr die Callas als Potiphar.
Der Geist von ihr ein bisschen mitgewirkt darin. Aber das heißt, die aktive Zeit war in den 50er Jahren, frühen 60er Jahren gerade noch, gerade was noch, wiederum auch bedeutet, dass eigentlich alle, die heute über sie schreiben, über sie sprechen, sie nicht wirklich erlebt haben, sondern nur das Vermächtnis
kaum
von ihr kennen.
Hat sie, ja, kaum jemand hat sie live erlebt. Und wenn dann in einer Zeit, wo sie nicht mehr ganz so auf der Höhe war, weil die ganz großen Aufführungen waren natürlich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Ja. Zuerst einmal in Mexico City, das war der große Durchbruch, weil in Mailand, wie gesagt, hat es ja gar nicht so geklappt. Dann natürlich in Mailand, eine Zeit lang auch an der Met. Aber dort waren dann jeweils die Streitereien mit den Intendanten. Also es war nicht immer ganz leicht. Aber eine große Durchbruchsrolle, vielleicht hören wir sie doch einmal in einer Arie jetzt, mit der sie wirklich den Durchbruch geschafft hat, war die Elena in der Sizilianischen Vesper von Verdi. Da gibt es, das ist an sich eine sehr, sehr dramatische, schwierige Partie. Und dann hat Verdi noch etwas ganz Gemeines gemacht. Im fünften Akt, knapp vor dem brutalen Schluss dieses Stücks, gibt er dieser Elena noch den sogenannten Bolero auf. Zwei Strophen, das funktioniert ganz normal, sind zwei hochvirtuose, aber bewältigbare Arienstrophen. Und dann gibt es eine Coda in dieser Arie, also einen Schlussteil. Und der ist so unmenschlich schwer und führt die Stimme in allerlei Kunstfertigkeiten in die Höhe, in die Tiefe. Das krönt die Callas dann auch noch mit einem hohen E, also das ist weit über dem hohen C, eine Terz über dem hohen C. Und im Übrigen, auf den Ton kommt es gar nicht an, sondern wiederum auf die dramaturgische Gestaltung dieser Arie und die unglaublich fein ziselierte Gesangsarbeit, die sie da leistet. Thank you.
Singen können wie Sie. Was ist es jetzt an diesem Stück, was wir gehört haben zum Beispiel, was schaffen heutige Sängerinnen da nicht?
Also es gibt viele Sängerinnen heute, die imstande sind, die ersten zwei Strophen dieses Liedes der Elena zu singen, aber die scheitern im letzten Teil. Nicht nur, weil dieses hohe E, das ganz am Schluss ist, das muss man nicht singen. Das steht bei Verdi auch nicht drinnen. Das Cis, das kurz davor ist, sehr wohl. Und die Leichtigkeit zu haben, diese Koloraturen zu gestalten, die Stimme in die äußerste Tiefe zu führen, das geht ja nicht nur ganz hinauf, sondern auch ganz hinunter. Also der ganze Ambitus des Soprans wird da gefordert und überall muss die Stimme klangschön sein. Und vor allem die Präzision, die dabei auch, jeder ist froh, wenn er den Ton überhaupt erwischt. Aber bei ihr ist es nicht so, da hat man nicht das Gefühl, das ist jetzt nicht das Problem, das gehört so und das wird auch so gemacht. Und da steckt wahnsinnig viel disziplinierte Arbeit dahinter.
43 vollständige Opernpartien hatte sie in ihrem Repertoire. Mhm. Ist das normal? Ist das viel für ein Sängerleben?
Sängerinnenleben? Ja, es ist relativ viel und vor allem, ja, wenn man weiß, wie der Ambitus ist, das geht wirklich von der leichtesten komödiantischen Koloraturpartie im Barbier von Sevilla von Rossini hin bis zu Richard Wagners Kundry, also ein Parsifal. Also das konnte nie jemand. Also das ist vielleicht im 19. Jahrhundert die ganz großen, wirklichen Primadonnen konnten das. Im 20. Jahrhundert konnte es schon fast niemand mehr. Wenn wir gehen zu den Tenören, es gab in Russland, die haben eine eigene Gesangsschule gehabt. Es gab ein paar Tenöre, wer mir da immer einfällt, zum Beispiel Ivan Kozlowski, ein ganz großer, auch mit einer etwas eigenartigen Stimme, aber ein unglaublicher Stilist. Der hat in ein und derselben Saison im Barbier von Sevilla von Rossini und den Lohengrin von Wagner gesungen. Also das konnte die Callas auch. Die Callas hat auch in kürzester Zeit hochdramatische Partien und dann wieder ganz leichte Koloraturen gesungen. Und daher konnte sie auch diese Grenz- und Übergangspartien wie die Elena in der Sizilianischen Vesper, was wir gerade gehört haben, singen, wo die hohe Dramatik verlangt wird und gleichzeitig auch die Leichtigkeit für den eben gehörten Arienschluss. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine sehr berühmte Primadonna, Nominas und Odiosa, in einer Meil in der Scala-Premiere, die genau bei diesem Bolero der Elena so gescheitert ist, dass sie auf offener Szene ausgebuht worden ist.
Dafür war die Karriere der Maria Callas eher kurz, mit 41 Jahren schon den letzten Opernauftritt. Sie ist dann eben mit 53 Jahren in ihrer Pariser Wohnung an Herzversagen gestorben. Aber mit 41 sozusagen in den Ruhestand gehen, das kommt mir schon sehr früh vor.
Ja, das ist sehr früh. Es ist ungewöhnlich früh, aber man muss ja auch sagen, sie hat mit 14 bereits gesungen. Also die Karriere war trotzdem irgendwie lang. Und sie hat mit 14 schon die Santuzza in Cavalleria Rusticana von Mascagni gesungen. Also eine Partie, wo man sagen muss, ein Mädel von 14... kann ich eigentlich gar nicht begreifen, worum es da geht mit Treuebruch und Liebeswirren. Und trotzdem, sie war imstande, diese sehr dramatische Partie bereits zu singen als Teenager. Und dann hat sie ja nie wieder aufgehört zu singen. Ja. Und sie hat sehr viel, wie du sagst, 43 verschiedene Partien und oft wirklich quasi gleichzeitig, also in derselben Saison, die unterschiedlichsten stilistischen Richtungen betreut.
Heißt das, dass Ihre Stimme dann einfach verbraucht war, oder schaffen es heutige Sängerinnen eher darauf zu achten, dass ihre Stimme länger hält?
Ja, sie singen natürlich viel weniger.
Ah, okay. Also es ist schon so, dass eine Stimme einfach eine gewisse Kapazität
wahrscheinlich
hat.
Wahrscheinlich, ja. Und sie singen nicht einen so breiten stilistischen Querschnitt. Also man kann nicht verlangen, auch von den berühmtesten Sängerinnen heutzutage, dass sie in einer Saison jetzt wirklich so ganz Grenzpartien aus unterschiedlichsten stilistischen Richtungen bewältigen. Das wird man nicht verlangen und sie werden es auch nicht machen.
Also hat auch eine gewisse Verheizung statt.
Keine Frage. Sie hat sich sicher auch selbst verheizt, ja.
War eigentlich zu Ihren Lebzeiten schon klar, dass sie eine derartige Legende sein würde? Oder ist dieser Mythos auch erst nach ihrem Tod geschaffen worden?
Ja, sie war schon zu Lebzeiten eine Legende. Das ist keine Frage. Spätestens Mitte der 50er Jahre hat man gewusst, wer die Callas ist, um auf das wieder zurückzukommen. Und es ist ja sogar aktenkundig bei Tom Stoppard, dem englischen Dramatiker. Der lässt ja sogar jemanden sagen, ich musste in die Oper gehen, eine gewisse Callas hat gesungen, die Leute hätten eine Niere gespendet, um hineinzukommen. Also ich meine, das ist ja in der Literatur schon aktenkundig.
Und konnte wirklich niemand in ihre Fußstapfen treten? Wie gibt es das, dass in 5 Jahrzehnten es niemand schafft, vielleicht auch nur annähernd zu erreichen?
Ja, diese Universalität hat niemand wieder erreicht. Es ist sicher so, dass der Nimbus, der Impact, wie man neuhochdeutsch so schön sagt, den die Anna Netrebko hat, ist vergleichbar mit dem Star-Hype. Das ist aber auch schon die einzige, die irgendwo in die Nähe kommt. Ich habe unlängst mal mit dem Ex-Wiener Opernchef Jan Holländer geredet und der hat gesagt, es gab 3 Phänomene, die er sagen könnte im 20. Jahrhundert und beginnenden 21. Jahrhundert, die wirklich über allem stehen. Das ist Caruso, Enrico Caruso, der große Tenor, wo wir zumindest Schellackplatten noch haben, zumindest von einzelnen Arien. Das ist die Callas und das ist die Netrebko.
Beim Caruso sagt man nicht der Caruso.
Der hat es noch weiter geschafft. Das ist Caruso.
Ah, der hat den Artikel auch abgegeben.
Hat auch einen Vornamen, Enrico, aber Caruso ist Caruso. Caruso und die Callas und Anna.
Na, keiner sagt Anna, oder?
Oh ja, die Opernfans glaube ich schon. Ja, ich weiß
so,
es nicht.
Das suggeriert, dass man ihr nahe steht, dass man sie persönlich kennt,
ja,
dass man sie eingespeichert hat.
Wahrscheinlich,
die Anna.
Ja, genau.
Hören wir uns doch noch was von ihrem Spätwerk an. Ich würde gerne hören, wie sie dann später geklungen hat, kurz bevor sie verheizt war, die Maria Callas.
Ja, also eine der spätesten Aufnahmen dann mit dem Dirigenten, mit dem sie am Schluss am liebsten zusammengearbeitet hat und den man in Wien noch sehr gut kennt, das war Georges Prêtre, der hier sogar zweimal das Neujahrskonzert dirigiert hat dann, als alter Mann schon, aber immer noch unglaublich temperamentvoll. Den hat die Callas geliebt und der hat mit ihr im Pariser Schallplattenstudio die Carmen aufgenommen. Bizet ist Carmen und da kann man hören, dass die Stimme natürlich schon etwas gelitten hat, aber wie sie singt und was sie mitteilt mit der Stimme, das ist immer noch ein Ereignis. Es gibt, glaube ich, kaum eine Habanera, also die berühmteste Arie der Carmen, die so spielt mit der Stimme und mit den erotischen Qualitäten sozusagen. Und wenn sie dann singt, wenn du mich nicht liebst, dann liebe ich dich. Und wenn ich dich liebe, dann pass auf dich. Da spürt man, glaube ich, das Knistern. Ne parle bien autre sujet.
Für mich klingt sie gar nicht alt oder verbraucht, ehrlich gesagt.
Nein, nein, das war das Großartige, dass sie bis zuletzt immer alles gegeben hat und alles geben konnte. Und sie wird wahrscheinlich schon gewusst haben, warum sie dann keine Aufnahmen mehr gemacht hat. Wie auch immer, bis zuletzt ein wirkliches Phänomen.
Bis zuletzt eine Primadonna assoluta. Ja. Was heißt das eigentlich genau?
Die absolute Primadonna. Und das ist auch das, was man nur der Callas zubilligen darf, weil sie, wie gesagt, vom schweren Repertoire bis zur leichtesten Koloraturpartie alles perfekt singen konnte und immer auch den Charakter der Figur perfekt, auch stimmlich, herübergebracht hat. Das ist das Phänomen. Deswegen ist sie ja heute immer noch berühmt, weil wir haben ja, wie gesagt, nur die Schallplattenaufnahmen von ihr, aber da ist schon eine besser als die andere.
Das ist es also, was man über die Callas alles wissen muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch bitte 5 Sterne. Wir freuen uns drüber.
Und ich möchte aber schon noch einen Schluss anmoderieren. Wir werden heute nicht mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch aufhören, sondern mit der Callas. Und wenn wir schon so viel davon gesprochen haben, dass es auch wichtig ist, wer da dirigiert, dann möchte ich als Abschlussbeispiel eine meiner absoluten Inselaufnahmen geben. Das ist die Schlussarie der Sonnambula, der Nachtwandlerin, wiederum Bellini. Da gab es eine legendäre Meilen der Scala-Premiere, dirigiert von niemand Geringerem als dem jungen Leonard Bernstein. Ein Phänomen für sich. Und Bernstein hat der Callas, war ja auch Komponist, für die 2. Strophe dieser Schlussarie sogar eigene Verzierungen komponiert, die sie dann mit einer unfassbaren Virtuosität bewältigt. Und wir hören da einen Live-Mitschnitt und wir hören da, wie es in der Meilen der Scala zugegangen ist an diesem Premierenabend.
Thank you.
eine schöne Zugabe. Über Bernstein könnte man doch glatt einmal eine eigene Folge machen.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Jetzt kommt sowieso auch ein neuer Bernstein-Film in die Kinos. Jetzt kommt ja auch der Callas-Film. Also warum nicht?
Vielleicht warum eigentlich nicht?
Die nächste oder übernächste Klassik für taktlose Leonard Bernstein.
Absolut. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch weitere Ideen oder Wünsche haben, worüber wir denn vielleicht eine Folge machen könnten, dann schreiben Sie uns doch bitte unter podcast@diepresse.com.
Auf Wiederhören.
Presse Play. Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.